Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 2. April 2025. Dominik Feusi und Markus Somm und Matthias Ackeret. Heute ist es Bern einfach spezial. Matthias Ackeret ist Verleger, Journalist, Verleger natürlich von persönlich, einer der erfahrensten Journalisten in diesem Land. Und deshalb wollen wir über ein Thema reden, das ihm sehr, sehr am Herzen liegt. Uns natürlich selbstverständlich auch. Und es ist grosse Aktualität, das birrenweiche, zwinglianische, kommunistische Werbeverbot in der Stadt Zürich. Aber zuerst ein Hinweis in eigener Sache. Brüssel einfach ist nächste Woche wieder in Basel, in der Höhle des Löwen sozusagen, in der Euro-Turbo-Europhile-Stadt mit dem Euro-Turbo-Europhile Erik Nussbaumer. Dominik, was sind da die Einzelheiten?
Ja, man kann sich noch anmelden am Dienstag, 8. April. Die Türöffnung ist um 6 Uhr, dann um 6:30 machen wir die Aufnahme. Das läuft schon alle wie geschmiert. Wir sind im historischen Küchlin-Varieté, ein wunderschönen Ort in der Steinervorstadt. Und du hast es gesagt, der Erik Nussbaumer, du und ich, reden über die Rahmenverträge, die noch niemand gelesen hat, wobei vielleicht hat sie den Erik Nussbaumer gelesen, der hat manchmal Quellen, das stimmt man. Und wir reden darüber, was ist drin, was ist nicht drin, was bedeutet es. Es gibt sicher eine lustige und heisse Diskussion. Kommt hören. Wir haben auch Werbung gemacht in der BATZ, oder, wo wir beide mal geschafft haben. Wir haben gesagt, also das haben nicht wir zwei geschrieben, sondern jemand hat dann das so formuliert, dass wir sozusagen wie Basel zurückerobern, du und ich. Wie siehst du das, Markus?
Also erstens müssen wir das gar nicht. Wir haben es immer für immer erobert. Das gehört um das Basel. Tut sich auch, man merkt es ja immer, wenn sie wählen und abstimmen, sie wählen immer genau so, wie wir das vorschlagen. Das ist wirklich Baselstadt, haben wir vollkommen im Griff. Vielleicht zu dem Thema noch, wenn sich die Leute noch überlegen, ob sie kommen, ihr müsst euch nie entschuldigen, wenn ihr in Basel gegen die EU sind. Das ist wirklich, das gibt Menschen, die die EU skeptisch anschauen. Auch in Basel habe ich genug erfahren. Gut, Matthias, wir sind in einer anderen rot-grünen Hochburg in der Stadt Zürich. Man kann, glaube ich, schon sagen, der Gemeinderat wird immer bornierter, dogmatischer. Die rot-grüne Mehrheit hat jetzt ein Werbeverbot vor. Du kämpfst an vorderster Front dagegen. Du hast da eine Aktion gestartet. Du hast ja eigentlich schon Erfahrung. Du hast ja schon Schauspiel ausgerettet für uns alle. Jetzt ist wieder so eine Aktion. Sag mal, um was geht's? Was ist passiert?
Ja, es ist eine Diskussion, die man hat in anderen Städten. Also, wir haben das gerade zum Beispiel in Bern. Das war ja sehr knapp gewesen. Also, das Parlament will eigentlich die Plakate und die Digitalscreens verbieten oder zumindest einschränken. Wir haben in Genf eine Abstimmung gehabt zu diesem Thema. Genf hat es angenommen. Also, dort gibt es knapp noch Plakate. Aber in einzelnen Vororten von Genf, in einzelnen Gemeinden rund um Genf herum, dort sind die Plakate mittlerweile schon verboten. Wir haben die Diskussion in Lausanne, im Jura etc. etc. Und jetzt war das in Zürich im Gemeinderat. Also, es ist eine Idee eigentlich von der alternativen Liste, die gesagt hat, wir wollen die Plakate einschränken im öffentlichen Raum und die Digitalscreens verbieten. Und mit einer Stimmmehrheit hat die Rot-Grüne die Motion angenommen. Und die Stadtregierung, die eigentlich für Plakat ist, muss jetzt einen Vorschlag ausarbeiten.
Ihr seht ja, dass ich eben da völlig zu Recht gesagt habe, es ist ein kommunistisches Anliegen. Die AL ist eindeutig, das ist Tradition von der kommunistischen Parteien in der Schweiz. Also von dem her ist es völlig überhaupt nicht polemisch, was ich sage, sondern völlig deskriptiv. Aber sag mal, was sind die wichtigsten Argumente von den Linken, die finden, wir wollen kein Plakat mehr in der Stadt?
Also ich muss noch eins sagen, du hast gesagt, zwinglianisch. Ich glaube, der Zwingli war eigentlich für die Wirtschaft gewesen. Ich glaube, der Zwingli hätte kein Plakatverbot in der Stadt Zürich.
Ja, Bilderverbot.
Ja, Bilderverbot, ja. Vielleicht recht. Also, aber gehen wir mal aufs andere. Ja, ich habe verschiedene Diskussionen gehabt. Ich bin jetzt 23 Jahre Chefredakteur von Persönlich. Und da hat es immer Leute gehabt, die gesagt haben, man soll Plakate verbieten. Und da hat man gesagt, das sind ein bisschen Spinner. Man hat immer gesagt, in Grenoble sind Plakate verboten, in Sao Paulo sind Plakate verboten. Da hat so gar nichts gestimmt. Aber man hat dann gefunden, das ist wie eine Sekte, die das irgendwie etwas behauptet. Und das ist jetzt schon eine Meinung geworden, die, wie wir es in der Stadt Zürich gesehen haben, wo eine Mehrheit in einem Parlament anbringt. Ein Argument ist, Werbung verführt. Eben, sagen die. Das stimmt natürlich, das ist auch die DNA von der Werbung. Sie soll ja ein bisschen verführen oder jemanden auf andere Gedanken bringen. Das sage ich eins, wo die Leute irgendwie einschränken. Die Digitalscreens, die brauchen viel Strom. Das sage ich eine Lichtverschmutzung, Umweltverschmutzung und weiss Gott, alle die bekannten Themen. Und das Überraschende ist für mich natürlich schon, dass das heute mehrheitsfähig ist. Also da hat jetzt Zürich gezeigt. Und ich glaube, der Schock ist so groß, wie es eben in Zürich passiert ist. Aber wie gesagt, es ist auch schon in anderen Städten. Und Bern ist sehr umstritten. Also es ist gut möglich, dass es in Bern schon bald kein Plakat mehr gibt.
Ja, ich glaube, ist die Situation in Bern, ja.
Ja, es ist ähnlich natürlich. Und es ist wirklich eine koordinierte Aktion von links-grün, sehr ideologisch. Es geht wirklich darum, Konsum ist schlecht, darum ist Werbung schlecht. Es ist ein Antikapitalismus, der darunter liegt. Und das Verrückte ist ja, dass der ganze Wohlstand, den wir haben, basiert ja darauf, dass wir auch Konsum haben und dass wir unsere Bedürfnisse ausleben. Und Werbung ist ein Teil von dem herausfinden, auf was habe ich auch noch Lust? Will ich so ein Auto? Will ich ein anderes? Habe ich jetzt Lust, wo gehe ich zum Mittag? Gehe ich früher ins Federal ein Entrecote essen? Oder sehe ich eine schöne Pizza-Werbung und komme auf den Geschmack? Ich will gerne eine feine italienische Pizza. Es ist komplett absurd, das zu verteufeln, aber es ist sehr, sehr tief in links-grüner Ideologie drin, habe ich den Eindruck, oder?
Aber warum hast du das Gefühl, Matthias, ist das mehrheitsfähig geworden, was der Dominik erzählt? Das ist völlig richtig. Es ist eine ganz tief antikapitalistische Haltung. Es ist letztlich natürlich auch Frankfurter Schule, oder? Kann man ja ein bisschen philosophisch werden. Es ist Adorno, der eigentlich das predigt hat, dass Massenkonsum etwas ganz Schlimmes sei. Ironischerweise hat er erst dann angefangen, predigen, Massenkonsum sei schlecht, wo wirklich die Arbeiterschicht endlich auch konsumieren konnten. Aber der Bürgersohn, er kommt ja aus einem Millionärshaus, der Adorno ist sehr reich aufgewachsen. Das hat dann gestört, dass dort die Arbeiter plötzlich anfangen, Schnitzel essen. Die hätten lieber Linsen essen sollen. Aber sag mal, warum ist es mehrheitsfähig geworden in der Stadt Zürich?
Also Werbung ist natürlich einfach. Ist natürlich der Sündenbock für Entwicklungen, die einem nicht passen. Oder? Dann nimmt man die Werbung. Also man tut ja nicht Zigaretten verbieten, man tut Raucherwerbung verbieten. Alkohol ist ein bisschen eine Ausnahme. Jetzt hat es nie eine Diskussion gross gegeben beim Alkohol. Aber es wird jetzt ein Verbot von Autowerbung oder Einschränkung. Billigflugreisen sollen verboten werden. Oder es ist einfach auf die Werbung losgehen. Oder? Und in Zürich hast du natürlich jetzt schon mit dieser Plakatgeschichte, haben die natürlich gespürt gehabt, da haben wir eine Mehrheit. Es war eine Stimme mehr gewesen. Das hat mir noch jemand gesagt. Von einer Werbeorganisation, ja gut, wenn jetzt dann nicht auf die Toilette gegangen wäre, dann wäre es anders rausgekommen. Es wird abgestimmt in dem Moment, wo halt abgestimmt wird. Und das ist da passiert. Ich habe einfach gemerkt, ich war eingeladen letzte Woche beim Tele Zürich im Tag täglich. Ich habe einen Kommentar geschrieben, einen relativ giftigen, wo ich gesagt habe, es ist doch eigentlich pervers, dass ausgerechnet SP, die Sozialdemokraten, das verbieten wollen, dass die Grünen das verbieten wollen. DL ist eine Oppositionspartei, die kann alles machen. Aber bei der SP ist doch so, da sind viele Jobs in der Werbewirtschaft, wo eigentlich sogar sehr links denkt. Die meisten Werber denken, urban links, würde ich jetzt mal sagen, wo gefährdet sind. Es sind Billigjobs von Leuten, die Plakate aufhängen. Die werden da gefährdet, die sind natürlich nachher weg. Und die SP unterstützt da, dass die Arbeitsplätze verloren gehen. Bei den Grünen haben wir natürlich auch die Doppelmoral. Ich muss einfach sehen, in der Stadt Zürich geht jedes Jahr 30 Millionen Franken von den Plakatgesellschaften zu den Verkehrsbetrieben, zu den VBZ. Da war den Grünen egal gewesen. Und da kommt natürlich etwas anderes, was wir in Zürich haben, im Berner Viertel ein bisschen anders. In Zürich ist einfach wahnsinnig viel Geld rum. Man kann sich alles leisten. Und in dem städtischen Parlament hat man natürlich, oder eine Mehrheit hat natürlich schon die Meinung, dass das Geld irgendwo vom Himmel oben runterkommt und das nicht mehr verdient werden muss. Und aus dem Mix raus und auch noch ein bisschen ideologisch verbrämt, ist dann plötzlich das Plakatverbot worden.
Ich finde es aber noch verrückt, oder? Du hast jetzt richtig betont, Werber sind links, aber auch Kampagnen sind sehr oft ja links-grün. Also ich sehe ja überall nur noch Werbung von Firmen, die unbedingt nachhaltig sein wollen, die den Klimawandel bekämpfen wollen. Manchmal frage ich mich, vor allem im Finanzplatz, bei Banken, du erfährst ja gar nicht mehr, wie viel Zins auf dem Bankkonto du bekommst. Du erfährst aber, dass die UBS irgendwo noch Windrädchen finanziert, oder? Und das hat sich absolut nicht gelohnt. Das finde ich noch verrückt.
Also ja, man hat jetzt gemerkt, also interessant ist ja die Reaktion. Nach dem Entscheid war es wie eine Schockstarre.
Okay. Also
die grossen Werbeorganisationen, LSA oder Kommunikation Schweiz oder ADC, die haben sich öffentlich, natürlich haben sie geschrieben, sie sagen dagegen, aber die haben bis jetzt noch kein Patentrezept gefunden, wie man jetzt irgendwie die Opposition manifestiert. Und ich habe einfach gespürt, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht ein bisschen aus meiner Pfauenerfahrung, das ist ein Thema, wo die Leute irgendwie aufregt, wo die Leute sensibilisiert. Es geht eben in Zürich nicht nur ums Werbeverbot, es geht eben mehr darüber aus. Es geht darum, dass die Leute sagen, jetzt langt es einfach. Parkplätze nehmen sie uns weg. Sie wollen dort Einschränkungen machen. Und das ist einfach noch ein berühmter Tropfen gewesen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ich habe dann eine Aktion lanciert, relativ einfach. Ich bin dann, wie gesagt, in diesem Talk täglich eingeladen und habe dann mit der Grafikerin zusammen eine Seite gemacht im Internet. Die hat geheissen www.zürichsoleuchten.com. Wir haben das positiv formuliert und ich habe dann nicht gefunden, gegen Werbeverbote, da wären zwei negative Sachen, sondern etwas Positives. Eben, Zürich soll leuchten. Und das läuft wahnsinnig gut. Wir haben nach zwei Tagen, haben wir, glaube ich, fast schon 1000 Unterschriften gehabt, wo die Leute einfach gesagt haben, wir sind gegen das.
Aber ich glaube, das ist genau das richtige Argument, oder? Die Radikalisierung von der rot-grünen Mehrheit im Gemeinderat, das ist das Thema und das regt wahnsinnig viele Leute auf. Auch Leute, die eben normalerweise vielleicht die SP gewählt hätten oder so. Es regt auf, weil es ist so, ich muss es leider sagen, obwohl ich ja grosser Fan bin vom Zwingli, aber es ist wirklich zwinglianischer Geist, oder? Es wird verboten, alles, was irgendwie mit Lust zu tun hat, mit Freude zu tun hat, eben mit Konsum zu tun hat, mit Freiheit auch zu tun hat, oder? Alles da, was die Stadt Zürich ja auch ausmacht, wo ja eine grosse Stadt geworden ist, nicht unter linker Herrschaft, sondern unter bürgerlicher Herrschaft, muss man dann auch mal sagen, alles das soll jetzt nicht mehr sein. Und es ist, wie du gesagt hast, ich meine, es ist ja pervers, wie selbstzerstörerisch sie sind, oder? Also eben, die VBZ lebt zu einem grossen Teil von der Werbung. Das ist wichtig. Das ist etwas Wichtiges in der VBZ. Zweitens gibt es irrsinnig viele linke Präventionskampagnen, wo die Stadt selber sogar noch enorm Wert drauf legt, oder? Sie wollen ja die dargebotene Hand und hast Suchtprobleme und bist vor dem Suizid. Und sie sind ja die, die auch daran glauben, dass man Leute durchaus darf informieren und auch sollte informieren, ob jetzt das ist über ein neues Produkt oder eben ein anderes Lebensverhalten. Es ist also ganz eine perverse Bewegung und du hast es vorher gesagt und ich will es noch einmal betonen, was mich am meisten erschüttert ist, dass da eine Mehrheit ist von einer Stadt, die sehr, sehr reich ist, die offensichtlich so reich ist, dass es vollkommen egal ist, woher der Reichtum kommt und sie auch der Meinung sind, der Reichtum, der bleibt. Ich meine, man sieht es ja bei den Linken überall. Sie sind gegen den Flughafen, obwohl sie enorm davon profitieren, von dem Flughafen. Der Zürich lebt von dem Flughafen. Zweitens, Banken sind immer Böhlimannen, oder? Dabei, eine halbe Milliarde von allen Steuereinnahmen von der Stadt Zürich kommen immer noch von den Banken, während Google, wo es dann irrsinnig gerne nennt, 0,0 Steuern zahlt, oder? Und ein amerikanischer Multi, 0,0% Steuern. Das ist nicht dann wieder gleich. Also, die Selbstzerstörung, und da habe ich auch das Gefühl, da ist eine gewisse Hoffnung drin, dass die Rot-Grünen, ähnlich wie andere linke Bewegungen, einfach überschnappen, dass sie wirklich langsam sich gegen die eigenen Leute wenden.
Ja, wir haben natürlich in Zürich das interessante Phänomen. Du kannst noch einfach sagen, wie es in Bern ist. Der Gemeinderat oder die Mehrheit vom Gemeinderat hat sich natürlich völlig abgekapselt, zum einen von der Bevölkerung und zum anderen auch von der Stadtregierung. Zürich hat natürlich einen rot-grünen Stadtrat, aber der ist jetzt für die Plakat gewesen. Also der ist natürlich sehr pragmatisch. Und du kommst natürlich, ich habe mal mit einem bürgerlichen Regierungsrat vom Kanton Zürich, der gesagt hat, man kommt gar nicht mehr an das Parlament an von der Stadt Zürich. Wir verstehen die gar nicht mehr, was die beschliessen. Und das ist natürlich schon fast schon ein Sektenbetrieb, der dort ist und der dort auch Mehrheit hat. Und das andere, was du gesagt hast, stimmt natürlich. Ich meine, Werbung sucht immer den Weg, wo sie die grösste Aufmerksamkeit hat. Und wenn du natürlich in der grossen Stadt, wo wir vorhin aufgelistet haben, Bern zum Beispiel, Genf, Lausanne und natürlich Zürich, jetzt die Plakate verboten würden, das würde bedeuten, dass die grossen Auftraggeber, sag jetzt mal Coca-Cola zum Beispiel oder Migros oder weiss Gott was, sagt, wir machen kein Plakat mehr. Wir machen ja nicht Plakate irgendwie für Turpental oder irgendwie für Schanfick oder weiss Gott was, sondern wir machen natürlich Plakate dort, wo sie gesehen werden. Und das Geld würde man anders investieren. Und da ja Plakat von den traditionellen Medien das Medium ist, das immer noch funktioniert, im Gegensatz jetzt zu Zeitungswerbung, Radio oder Fernsehen, würde natürlich das Geld ins Internet gehen. Und das sind natürlich, wie du gesagt hast, die Tech-Konzerne. Und die Tech-Konzerne, die zahlen in Zürich wirklich keinen Rappen als Firma. Die gehen da nicht zurück irgendwie in die Öffentlichkeit. Und das ist natürlich schon eine absurde Entwicklung, dass ausgerechnet die Linken, ausgerechnet die Grünen, also, dass die natürlich am Schluss die amerikanischen Konzerne unterstützen.
Dominik?
Ja, ich sehe das auch so. Also, das muss man auch vielleicht auch noch weiter streuen, oder? Es geht also nicht nur um die Werbung in Zürich, sondern es geht auch um die Werbung eben in anderen Regionen. Weil es ist, am Schluss ist es wirklich so, die paar wenigen Mal, wo ich als Berater politische Kampagne gemacht habe, oder? Du machst dann, in der Hauptstadt machst du konzentrierte Werbekampagne für oder gegen etwas und dann lässt sie noch ein bisschen ausstrahlen, entlang der Verkehrsachsen oder so, der Bevölkerungsströme. Aber wenn du das in der Mitte nicht mehr hast, dann machst du das draussen eben auch nicht mehr. Also dann hast du in Sursee keine Werbung mehr, du hast es eben in Turbetal und im Schamfick nicht. Und das muss man schon wissen. Und am Schluss, ich will noch einen Punkt sagen, es ist auch irgendwo durch ein Grundrecht. Wir haben eine freie Wirtschaft. Das bedeutet auch, dass Firmen können darstellen, was sie machen. Und das durchaus, so wie es die Werbung macht, sie probiert, Leute zeigen, was es gibt und Bedürfnisse durchaus zu wecken. Das ist nicht böse. Was ist das für ein Menschenbild dahinter, wo das Gefühl hat, wenn ich an einer Zigarettenwerbung vorbeilaufe, dass ich dann direkt an den nächsten Kiosk muss und ein Päckchen mir gerade hinterziehe? So sind Menschen nur in einem sozialistisch dummen Land. Das ist einfach so. Gut.
Gut, das ist natürlich schon das Weltbild, wo, oder das Menschenbild, das hinter der linken Ideologie liegt, oder? Wo natürlich eigentlich immer noch ein relativ elitäres Menschenbild ist. Das heisst, sehr, sehr wenige, eine Avantgarde weiss, wie es besser läuft und weiss auch, wie man die Gesellschaft organisieren soll. Und die anderen sind Schäfli. Und die folgen. Und sie sind ja auch der Meinung, eben, wenn sie ein Plakat aufhängen, wo steht, wählt SP, dann tönt alle plötzlich SP wählen. Weil die Werbung ist ja so verführerisch. Da muss man ja sagen, ja, warum? Warum haben wir nicht 100% Sozialdemokraten in der Stadt Zürich? Das kommt dann vielleicht noch, wenn nur noch SP-Werbung zugelassen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Stadtregierung jetzt sagt, alle Werbung wird verboten, außer für rot-grüne Parteien. Das kann man sehr gut vorstellen. Aber du hast noch im Vorgespräch noch etwas erwähnt, was ich auch noch wichtig finde, dass die Leute das wissen. Erstens, ich bin überzeugt, das ist wirklich ein super Thema, das du da gefunden hast. Die Aktion, glaube ich, wird enorm Attraction bekommen. Und natürlich auch, wenn wir jetzt noch von den Medien reden, und du bist ja wirklich der beste Kenner von den Medien. Sehr viele von diesen grossen Verlagen haben sich eben genau aus dem Grund die Plakatwerbung auch eingekauft, wie sie gemerkt haben, APG und so weiter. Oder auch die Tamedia hat natürlich mit Goldbach Auswerbung und die Zürich Zeitung hat jetzt bei APG sich beteiligt.
Post hat auch noch ein Plakat, das ich auch fragwürdig finde, als Staatskonzern.
Und ist
auch
ein linker Konzern, Entschuldigung.
Ja, Post hat auch in Plakatwerbung investiert. Ja, ich glaube, man kann es ja denen auch nicht übel nehmen. Es haben alle
Nein, es ist gut, aber oder? Es ist verrückt, dass man von denen nichts gehört. Also ich meine, die scharfen Kommentare habe ich jetzt nicht gelesen. In der Zürich Zeitung oder im Tagesanzeiger.
Ja, also, Christian Löwra.
Ja, es ist ja noch interessant. Also ich meine, die neue Zürich Zeitung ist mit 160 Millionen Franken, muss ich das vorstellen, 160 Millionen Franken mit 25% bei der APG, das ist die allgemeine Plakatgesellschaft von der Schweiz, eingestiegen vor einem Jahr. Und ich meine, jetzt ist man davon ausgegangen, dass das Plakat immer prosperiert. Also man hat höchstwahrscheinlich mit einem Super-GAU, wo könnte passieren, gar nicht gerechnet. Auch der TX-Konzern mit Goldbach Neo, die machen alle die digitalen Screens in der Stadt rein. Ja, wenn das Verbot durchkommt, dann gibt es das natürlich nicht mehr, die digitalen Screens. Also dann wird natürlich die Existenzgrundlage von dieser Firma natürlich massiv gefährdet, oder? Und das ist natürlich schon etwas, wo man ein bisschen unterschätzt hat. Also die Radikalität von dieser Forderung, dass die plötzlich so stark ist, mit dem hat niemand gerechnet. Ich mag mich erinnern, als ich angefangen habe, bin persönlich, da hat mir immer Christian Henke angerufen, das ist eigentlich der Erfinder in der Schweiz von dem Plakatverbot, muss man sagen. Er hat jetzt einen Erfolg mit dem. Und der hat mir gesagt, er will Plakat verbieten. Und ich dachte, was ist das für ein Spinner, oder? Aber der ist heute mehrheitsfähig, oder? Und das hat sich natürlich, wie man jetzt sieht, im Zürcher Gemeinderat. Und das Zweite ist natürlich auch ein bisschen so eine Laissez-faire-Haltung, wo natürlich nachher alle sagen, ja, das kann ja nicht sein, dass der Gemeinderat so abstimmt. Das heisst natürlich, ein Parlamentarier sollte sich natürlich vielleicht im Vorfeld auch ein bisschen orientieren, über was dass er abstimmt und was die Konsequenzen sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt Mengen, die gesagt hat, wir sind für die Plakatverbote, wenn ihr jetzt auch seht, wie die Liste, wo eben Zürich so leuchten.com, wo sich da immer mehr auflistet, wo sagt, ja, vielleicht ist der Entscheid von mir schon nicht so richtig gewesen oder schon nicht so durchdacht.
Jetzt haben wir ganz eine wichtige Information, die genau in das hineingeht und eben zeigt, wie Information oder auch Werbung, wie das wichtig ist. Es gibt einen neuen sogenannten Tech-Talk von der Swissmem. Swissmem ist der Verband von der Maschinenindustrie und Elektroindustrie, einer von der grossen, sehr grossen Verbände in der Schweiz, ein wichtiger Verband. Und da könnt ihr regelmässig hören, was sind die wichtigen Themen in der Wirtschaft, was läuft und so weiter. Dominik, was gibt es da noch zu ergänzen?
Ja, in der ersten Folge geht es um die Rüstungsindustrie in der Schweiz und in dem Gespräch durch einen erfahrenen Rüstungsmensch, einer, der die Branche kennt, ein bisschen darüber reden, was gerade läuft, welche Stellung die Schweizer Rüstungsindustrie hat. Und ich glaube, in Zeiten von geopolitischen Verwerfungen sehr, sehr wichtig und sehr, sehr interessant. Ich kann es nur empfehlen, geht dort rüber, ich verlinke es unten, hört zu und dann am besten den Podcast abonnieren, so wie ihr auch unseren Podcast natürlich auch jeden Tag hört.
Was produziert die Schweizer Rüstungsindustrie überhaupt noch? Warum setzen ausländische Partner auf Swiss-Free-Produkte? Und warum fördert das auch unsere Sicherheit? Und was muss die Politik jetzt machen? Die knallharte Wahrheit über die Rüstungsindustrie der Schweiz und überraschende Insights von einem, der in der Schweiz selber seit Jahrzehnten Waffenkomponenten herstellt. Jetzt im neuen Podcast von Swissmem, dem Verband von der Schweizer Tech-Industrie. Der Podcast «Tech Talk – Die Zukunft im Blick» gibt es auf YouTube, Spotify und Apple Podcasts.
Genau, und jetzt kommt nochmal ein Werbespot, aber ein Werbespot, der völlig ernst gemeint ist. Es geht um ein Thema, das auch wichtig ist. Neuer Film über CS ist erschienen. Letzte Woche war Premiere in Zürich, «Game Over». Geschrieben von Arthur Ruttishauser. Der Arthur Ruttishauser ist sicher einer der besten Kenner der Schweizer Banken, hat sehr viel recherchiert, ist jetzt Chefredakteur der Sonntagszeitung, hat den Film geschrieben. Du bist auch an dieser Premiere, hast ihn gesehen, Matthias. Dein Eindruck, was ist das für ein Film?
Ja, ich finde einen hochinteressanten Film. Ist natürlich sehr amerikanisch gemacht, ist schnell geschnitten. Das ist vielleicht für unsere Sehgewohnheiten schon etwas anderes. Ich finde, am Schluss hat er eine Länge gehabt. Man hat alle nochmal, man hat dann schon gespürt, es war ein gewisser Druck gewesen. Also, was Arthur gemacht hat, ist natürlich eine Brachialleistung. Er hat ein Buch geschrieben, parallel dazu, hat einen Film gemacht, ist ein Chefredakteur, also irgendwie drei Jobs miteinander ausgeübt. Und vielleicht, wenn man noch einen Monat Zeit gehabt und nochmal über den Film gegangen wäre, hätte man noch ein bisschen optimieren können. Aber das Fazit von mir ist sicher ein bemerkenswerter Film, ein spannender Film. Und ich finde es eigentlich immer grossartig, wenn du so ein Ereignis hast, wie der Untergang von der CS. Ich meine, ist ausgerechnet an dem Tag, zwei Jahre vorher, ist der Untergang stattgefunden, dass der plötzlich so ein Dokument schon da ist und in den Kinos. Und das haben natürlich gut gefunden.
Ich finde das eine wirklich gute Entwicklung, dass man über wichtige Themen auch von der Schweizer Geschichte, das ist eine Schweizer Geschichte, einen Doc-Film macht. Das finde ich höchstverdienst auch vom Ruttishauser, aber auch von den Leuten, wo Simon Helbling ist der Regisseur, der das gemacht hat. Zweitens finde ich, er ist wirklich saugut gemacht. Also, die Musik ist gut. Ich finde, das schnelle Schneiden habe ich gut gefunden. Das ist schon dramatisch, oder? Man hat wirklich das Gefühl, Heimatsterne, was da in der Schweiz läuft, oder? Es ist unglaublich dramatisch erzählt. Ich würde auch unterstützen, dass es wahrscheinlich ein bisschen zu viele Skandale sind, oder? Das ist ein bisschen, man hätte zwischendrin vielleicht auch noch gerne ein bisschen gewisse Erholung gehabt. Es ist ein Schlag nach dem anderen. Es wird immer schlimmer, oder? Es fängt mit Giasso an, schon sehr, sehr, sehr schlimm. Und es kommt einfach eigentlich nur ein Skandal vor. Und CS steht dann auch für etwas anderes, oder? Ich meine, die grosse Geschichte von dieser Kreditanstalt, wo so viele Menschen geschaffen haben, so viele Schweizer haben geschaffen für die Bank. Wir sind so stolz gewesen auf die Bank. So das Emotionale hat ein bisschen gefehlt. Das war sehr stark der Fokus gewesen auf diesen Skandal. Logisch, das ist ja da, wo der Arthur Ruttishauser am besten kennt. Er hat dort viel recherchiert und da sind auch viele interessante Informationen zusammengetragen worden. Aber man hat am Schluss schon ein bisschen eine gewisse Übersättigung als Skandal gehabt.
Ja, das heisst du richtig. Also ich war auch Kunde von der CS. Ich war ein zufriedener Kunde von der CS. Der Alltag war ja normal gewesen. Also, wenn du mit deiner Bank umgegangen bist, bist du nicht in einem mafiösen Umfeld rein gewesen, wo wir jetzt vielleicht sogar meinen bei dem Film. Zum einen. Zum zweiten ist natürlich, und als Zürcher muss ich das sagen, ist natürlich die Bank vom Alfred Escher. Es ist die Bank, oder? Und es ist eigentlich die Bank gewesen, die immer ein bisschen mehr Sexappeal hatte, wie der UBS und alle anderen zusammen, oder? Also, das ist in dem vielleicht zu wenig rausgekommen. Und es ist natürlich immer bei solchen Filmen, Pointe ist eigentlich klar, alles, was passiert ist, geht dann auf den Untergang hin. Oder? Man tut ja dann die ganze Geschichte auf das hin interpretieren und das ist natürlich in dieser Geschichte auch. Ich habe bei dem Fall CS, auch das Buch gelesen von Dirk Schütz, und ich sehr ein gutes Buch finde. Auch Berichterstattung bei Inside Paradeplatz bei euch überall gelesen gehabt. Und was ich eigentlich spannend gefunden habe, wir haben ein Stück Zeitgeschichte, wo erst zwei Jahre, drei Jahre zurück ist. Und jeder, der das ein bisschen beschrieben hat, ob jetzt der Schütz ist oder der Ruttishauser oder du oder weiss Gott was, will ja dann irgendwie eine Deutungshoheit führen. Und wenn man das genau liest, ich habe jeden Artikel oder viele Artikel zwei, drei Mal gelesen, und dann hat man irgendwie rausgespürt, der hat mit dem geredet und der hat die Informationen gegeben und der, oder? Also beim Schütz haben wir gewusst, der ist ein bisschen mit dem Miyamoto kommt der gut gegangen und der Ruttishauser hat auch andere Quellen gehabt. Und jeder versucht natürlich jetzt, seine Deutungshoheit zu geben, in dem Fall CS.
Ja, aber das Verrückte finde ich, dass man wirklich die CS hätte können retten. Ich glaube, das ist wirklich auch eine grosse Geschichte von Arthur Rüttishauser. Man hat es nicht gemacht. Es wird nicht ganz klar, warum man es nicht gemacht hat. Hat man irgendwo durch, ist man fast ein bisschen stolz gewesen. Das ist mein Eindruck ein bisschen. Oder eben hat es an Kompetenzen gefehlt. Das kommt im Film ja offenbar auch sehr fest raus. Also der Tobias Straumann, einen verlässlichen Auskunftspartner, sagt eben, ja, Inkompetenz ist nicht illegal. Die falschen Leute haben im falschen Moment die falschen Entscheid gefällt. Das ist schon noch tragisch, aber letztlich ist das Teil von einer freien Marktwirtschaft. Die Bank ist ja insbesondere das Schweizer Geschäft, ist ja durchaus auch solid gewesen bis zum Schluss. Darum ist auch noch ein bisschen, auch mein Eindruck, die soliden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Credit Suisse, die kommen irgendwie in dem Film auch nicht wahnsinnig vor.
Und, ja.
Ja, es ist doch, was du sagst, Edo, das ist ja eine von den Aussagen vom Film, man hätte sie können retten. Aber ich glaube, es gibt einfach ein Momentum, wo so viele Kräfte zusammenkommen, wo genau. Du gar nicht mehr kannst steuern von aussen, oder? DDR, ich habe mich immer beschäftigt mit der Geschichte von der DDR. Die ist untergegangen. Ich meine, der Fall von der Mauer, das hätte ja niemand wählen. Das war ein Betriebsunfall gewesen. Und dann hat plötzlich ein anderer Mekano gekommen und dann ist die Handlung gekommen und die Handlung und dann hast du das gar nicht mehr stoppen können. Und dann gibt es natürlich die Kräfte, die sagen, die DDR soll untergehen und die anderen, die sagen, die DDR soll weiter existieren und die sind dann immer schwächer geworden. Und das war natürlich bei der CS auch gewesen. Also die Bank ist dann, hat niemand mehr an die Bank geglaubt und die ist dann natürlich faktisch pleite gewesen. Und dann hat der Bundesrat müssen reagieren. Und so ist dann irgendwann der Zusammenschluss gekommen mit der UBS. Und man muss natürlich schon klar sehen, die UBS hat natürlich ein paar Jahre vorher schon gesagt, wir wollen die CS irgendwann mal übernehmen. Und die hat dann schon gespürt gehabt, dass in dem Moment der Richtige ist, um jetzt den Griff zu machen.
Genau, aber es muss auch viel halt zusammenkommen. Es muss halt zusammenkommen, dass eine Nationalbank sich aus meiner Sicht zu wenig darum gekümmert hat. Thomas Jordan, der eindeutig der war, der sicher am meisten von dem verstanden hat, hat meiner Meinung nach sowohl bei Ueli Maurer wie auch bei Karin Keller zu wenig nicht Druck gemacht, sondern zu wenig irgendwo eben gesagt, komm, wir retten jetzt das einfach. Ich meine, es war ein interessanter Text, die letzte in der Zürich Zeitung über den Fritz Luttwiler. Fritz Luttwiler habe ich sehr eine ambivalente Haltung. Ich finde, er ist einer der Väter von der Zerstörung von der ABB. Also von dem her, er hat dann als Industriemanager katastrophal versagt, finde ich. Aber als Nationalbankpräsident ist er sehr gut gewesen. Und dort finde ich, ist es sehr interessant, dass dort auch bei Chiasso der Fritz Leutwiler sehr, sehr entscheidend war dafür, dass man gesagt hat, komm, wir lösen das, wir tun das gut wieder machen und so weiter. Und es hat ja offensichtlich funktioniert. Und ich glaube, der Mut hat ein bisschen gefehlt bei der Nationalbank, bei der FINMA sowieso, aber bei der Nationalbank auch. Ich glaube, er wäre der Einzige gewesen, der die Autorität gehabt hätte, die hätte können sagen, so ist mir jetzt eigentlich gleich, was da die Geschäftsleitung will, weil da ist schon die Frage auch noch vom Stolz, wo du gesagt hast, Dominik, oder? Das war eine Geschäftsleitung gewesen bei der CS, wo also ich weiss nicht, auf welchem Planeten die gelebt haben. Die haben wirklich das Gefühl gehabt, wir machen das, wir können das und so weiter. Alles Leute gewesen, die sehr ungeübt waren, die grossen Krisen. Das hat man ja dann bei der UBS gesehen. Ich meine, in Kelleher hat man ja gemerkt, hey, der hat schon ein paar schwere Krisen überstanden. Der weiss, wie das geht. Während die anderen ein bisschen da wie so ein bisschen, ja, so Musterschüler da gehockt sind, die nicht rauskommen. Aber ist ein guter Film, geht den schauen, unbedingt, sehr zu empfehlen, auch das Buch sehr zu empfehlen, sehr gut recherchiert, viel interessante Informationen, auch gut geschrieben. Und wenn ihr nicht könnt schlafen, weil ihr jetzt zum Beispiel über die Credit Suisse viel zu lange nachdenkt, was, und ich muss auch betonen, so wie der Matthias das gesagt hat, ich bin nicht Kunde von der CS, aber ich muss sagen, das ist traurig, das ist sehr traurig, ich habe auch für den überall für Escher viel geschrieben, ich kenne das gut. Ganz traurig, dass die Bank untergegangen ist. Aber wenn ihr nicht könnt schlafen könnt, weil die Bank untergegangen ist, dann kauft euch ein gutes Bett oder eine gute Matratze. Hört jetzt gut zu.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja, und wir wollen zum Schluss noch ein bisschen mit dir, Matthias, als Verleger und Chefredakteur von Persönlich natürlich in eigener Sache noch reden. Der Nebelspalter wird 150 Jahre alt. Das ist unglaublich. Wir sind die älteste Satirezeitung, die es noch gibt auf der Welt. Das muss man sich einmal vorstellen. Wir sind die älteste, die es noch gibt auf dieser Welt. Nicht in Grenchen, nicht in Zürich, nicht im Muttertal, sondern auf der ganzen Welt. Riesenleistung von allen den Leuten, die vor uns waren, die an dem Nebelspalter gearbeitet haben. Matthias, was verbindet dich mit dem Nebelspalt?
Ja, wir haben den abonniert, wie viele ja natürlich auch. Meine Eltern haben den abonniert und ich bin grosser Fan. Horst hat es mal gern, Karikaturist. Ich mag mich auch noch erinnern, ich habe den Freddy Sieg dann mal kennengelernt. Das war natürlich so ein Übergott gewesen. Ich habe die Karikaturen natürlich gesammelt, ausgeschnitten in einem Büchlein. Dann hat es den Dings, wo der Dell gemacht hat, der Willi hat er, glaube ich, geheissen. Und das hat mich natürlich sehr inspiriert. Und ich habe das auch sehr mutig gefunden, wo du den Nebelspalter übernommen hast. Weil das ist schon ein Teil vom Schweizer Kulturgut. Und 150 Jahre, muss ich das einfach mal vorstellen. Das ist so eine lange Zeit in einer Welt, die sich immer verändert hat, ist der Nebelspalter geblieben. Und was mir natürlich jetzt gefällt bei dir, dass du wieder mehr Wert auf den Print legst, oder? Ich habe am Anfang ein bisschen Angst gehabt, dass jetzt nur noch alles digital ist und der Print ein bisschen vernachlässigt wird. Aber ich glaube, jetzt sind wir schon auf dem richtigen Rang, dass der Print wieder wichtiger wird.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Eindruck. Das habe ich auch müssen wir von lernen. Wir haben das alle müssen ein bisschen lernen. Print ist einfach da. Print lebt. Und Print ist gerade für Karikaturen natürlich etwas sehr, sehr Gutes. Das merken wir jetzt auch, dass das durchaus mit Erfolg kann weiterbetrieben werden. Dominik, wie ist es eigentlich in deiner Familie? Ich habe dich noch gar nie geredet. Was hat der Nebelspalter für euch bedeutet?
Ja, also wir haben ihn auch ab und zu gelesen, wir haben aber nicht abonniert gehabt. Keine Ahnung, warum das war. Aber es ist natürlich schon, ich habe jetzt viele so Hefter gelesen, auch für das Jubiläumsheft. Habe ich mich zum Beispiel geschaut, ob irgendwo Humoristisches aus dem Bundeshaus drin vorkommt oder ob es schon mal einen Bundeshaus-Korrespondent gegeben hat. Alle immer reden von den Karikaturen. Ich glaube wirklich, das, was immer am besten funktioniert hat, sind die Zeichnungen gewesen. Text vielleicht ein bisschen weniger, nicht mit dem Wunder, vielleicht Matthias, warum dass das so ist oder ob du das völlig anders siehst. Die berühmten Autoren sind auch alles Zeichner vom Nebelspalter, also allen voran der Karl Böckli, wo ganz eine lustige Geschichte, wie er überhaupt zu dem Nebelspalter gekommen ist. Der Chef hat einfach gesagt, ja, da hat einer etwas geschickt und es ist nicht unlustig, was er zeichnet. Aber die feine Art, das zu machen, das finde ich hervorragend. Und ich glaube wirklich, das wirkt dann eben auch in einem Heft, das du in der Hand kannst haben, wirkt das einfach viel besser als online. Ich kann mir das bis heute, ich bin jetzt auf einem Artikel, ich tue auch unten dran einen Artikel verlinken über den Karl Böckli. Es ist einfach noch viel schöner, wenn man das Heft, das jetzt letzte Woche gerade verschickt worden ist, wenn man das in der Hand kann haben.
Ja, der Böcklin war ja der Bö, oder? Ich meine, genau. Muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man im Leben da nicht irgendwie immer von der Aktivdienst geht. Ich sage immer im Geschäft, oder? Wenn ich erzähle von meinen Tele-Zürich-Zeiten, sagen irgendwie alle, schauen, ein bisschen komisch, dann muss ich immer sagen, ich rede jetzt vom Aktivdienst, oder? Und dann ist natürlich der Böcklin bei euch. Aber ich finde das einfach, die lange Zeit, finde ich das einfach toll, oder? Wenn man so ein Fundament hat als Medium und Kunst besteht darin als Verleger, dass man das irgendwie immer wieder neu erfinden kann, ohne dass man irgendwie die Wurzeln vergisst oder verleumdet. Und ich glaube, jetzt ist der Nebelspalter schon auf einem richtigen Weg, dass der durch könnte gehen. Eben, mir ist in den Sinn gekommen, Peter Hürzler hat er, glaube ich, geheißen, der Willi gemacht hat. Der hat mir immer gefallen. Du hast vorhin einen Text angesprochen, der Cäsar Kaiser war ein Autor bei euch. Das war eine meiner ersten Erfahrungen gewesen. Ich bin Primarschüler im Zürcher Wieland. Wir hatten den Nebelspalter. Ich war 11 und ich habe immer gerne die Texte gelesen vom Cäsar Kaiser. Oder? Ich habe gefunden, er hat einen guten Witz und so. Und das war für mich der Nebelspalter, die Tradition.
Er war wirklich ein super, super Schreiber gewesen. Und nach einem Gabere hat man ja das immer gemerkt. Das war ein unglaublich guter Texter gewesen. Ich würde noch gerne ein bisschen korrigieren. Der Karl Böckli, der war eben wirklich auch ein sauguter Texter gewesen. Er hat zwar nicht lange Texte geschrieben, meistens nicht, aber er hat ja immer seine Karikaturen mit Text oder Vers, häufig Vers, auch noch beschrieben. Und er hat so eine, man hat ihm nachher Allemand Fédéral gesagt. Er hat eine ganz geniale Mischung angebracht von Hochdeutsch und Schweizerdeutsch, wo natürlich in dieser Zeit, 30er, 40er Jahre, eingefahren ist, wie wahnsinnig. Ihr müsst schauen, in dieser Ausgabe, Jubiläumsausgabe, könnt ihr kaufen. Ich habe ein paar von diesen Versen zitiert. Und da gibt es zum Beispiel ein Gedicht über den Stalin, wo so witzig ist und so gut ist. Und ihr müsst euch vorstellen, was der Bö damals kommentiert hat. Es ist darum gegangen, um die grossen Säuberungen in Moskau. 1936 bis 1938 hat der Stalin, hebt euch fest, einfach, dass ihr das mal wisst, 1 Million politische Gegner umgebracht. 1 Million, nicht 10, 1 Million politische Gegner umgebracht. Und der Bö hat damals als Zeitgenoss, bei 1937, hat er die Karikatur, eine irrsinnige Karikatur gezeichnet vom Stalin und hat dann eben das Gedicht gemacht über den Stalin. Irrsinnig. das kann man nicht witziger ausdrücken. Und es ist Terror, es geht um den Terror. Und wenn du sagst, Matthias, das hat mich jetzt auch überzeugt oder besser gesagt beeindruckt, dass du das sagst, weil eben wenn etwas ja so lange da ist, dann hat das ja damit zu tun, dass DNA entwickelt und die DNA offensichtlich irgendein Bedürfnis wiedergibt, wo Generation für Generation wieder funktioniert. Sonst überlebst du nicht so lange. Der Sprüngli hat überlebt, weil die Schocke einfach ein Bedürfnis darstellt. Da können noch so viel Werbeverbot gemacht werden, wir wollen Schocke. Und beim Nebelspalter, und ich glaube, Dominik, das haben wir auch gerade am letzten Montag ein bisschen gemerkt, wo wir das Bern einfach gemacht haben, in Aarau oder besser gesagt Brüssel einfach. Ich bin je länger, je mehr überzeugt. Humor ist unglaublich wichtig, gerade in der Politik und gerade in schweren Zeiten. Und ich glaube, wir sind jetzt nicht in so schweren Zeiten wie in den 30er Jahren, aber wir sind in historischen Zeiten, wir merken es. Es ist eine neue Epoche, die ankommt. Und da habe ich auch das Gefühl, dass der Nebelspalter sich viel stärker noch muss dem besinnen. Oder was wir haben eine Humortradition, wo wir dafür gestanden sind, wo der Nebelspalter dafür gestanden ist und wo wir auch wollen weiterführen und noch weiter vertiefen. Dominik?
Ja, einfach, du hast es, ich habe es vor mir, das Gedicht, oder? Also, das endet dann mit dem Zweizieler. Stalin ist ein starker Gott, der kann machen, was er will. Und das bringt natürlich die Situation auf einen Punkt. Man weiss heute, oder, dass er letztlich vor allem einen Kommissar in den Regionen einfach noch mehr Tote gefordert hat, egal was für ihn. Aber es ist eben, ich glaube wirklich, das ist, DNA von dem Nebelspalter. Es ist auch der Versuch, das wieder zu treiben. Da bin ich ziemlich sicher, dass das funktioniert. Man muss wieder probieren, auf die schweizerische Art noch mehr einzugehen. Ich denke wirklich, es ist schwierig, so einen feinen Humor. Es ist auch nicht einfach zu kopieren von einem Bö, aber man muss es adaptieren und wie der Matthias richtig gesagt hat, irgendwie probieren auch zu übersetzen. Das ist eine tägliche Aufgabe. Nicht ganz einfach natürlich. Aber ich glaube wirklich, auch jetzt mit dem Jubiläumsheft, das erinnert ganz stark auch uns, die beim Nebelspalter arbeiten, an die DNA von dem Projekt, wo wir dabei sind.
Ich möchte noch den Bogen schliessen vom Anfang dieser Sendung. Karikatur, eine gute Karikatur, ist natürlich wie ein gutes Plakat, oder? Du musst ja mit einem Blick Message erkennen. Und das hat natürlich der Bö geschafft, oder der Chapat heute, oder andere auch, dass du einfach das anschaust und dann sagst, aha, das funktioniert so, oder? Und das ist ja beim Plakat auch. Und am Schluss wird es natürlich dann noch ein Karikaturenverbot geben von irgendeinem Wahnsinnigen, der sagt, das darf man nicht mehr so machen, wie es zu banal sei oder weiss Gott was. Und darum glaube ich, Karikatur als gestalterische Form wird immer überleben, oder? Das ist auch etwas, was unique ist, wo nicht durch KI könnte ersetzt werden, sondern da ist irgendwie eine Meinung dahinter, ist auch eine Ideologie dahinter, dass man etwas so darstellt und dort eine Pointe setzt. Und darum habe ich allen Respekt für Leute, wo das wirklich beherrscht.
Gut, das ist doch ein schönes Schlusswort für Bern einfach spezial mit dem Matthias Ackeret. Der ist Verleger und Chefredakteur von persönlich erfahrenen Journalisten schon seit Jahren. Er hat es ja gesagt, Tele Zürich, also das ist schon in Aktivdienstzeiten, ist schon im Tele Zürich gewesen. Wenn man mir auch schon Winski zulässt, hat man das Gefühl, die haben schon die Reformation mitgemacht. Die sind ja schon nicht dabei gewesen.
Nein, danke vielmals. 31 Jahre her, ja.
Danke vielmals, Matthias, dass du da warst. Das war Bern einfach spezial. Mit dem Dominik Feusi, Markus Sommer und Matthias Ackeret. Könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Das ist die beste Art, die Art von Journalismus zu unterstützen. Und zweitens, hast du schon ein paar Mal gesagt, immer wieder, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr gerne Plakat anschaut. In dem Sinn, macht's gut, bis bald.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch